Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstewelle. Ihr fragt euch sicher, was dieses komische Ahoi am Anfang sollte. In dieser Sendung kapern Studierende der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg das Studio. Heute geht es um das Thema Nah und Fern. Wir nehmen euch unter anderem mit in die Sesamstraße, schauen hinter die Kulissen einer Refugee-Kantine und beschäftigen uns mit dem Begriff Heimat. Einsteigen wollen wir allerdings mit Musik. Hier ist jetzt die Hamburger Band Swiss und die anderen mit ihrem Lied Große Freiheit. Mein Name ist Nadine von Pichowski. Schön, dass ihr dabei seid.
Du hast mich verzogen, mich so gemacht, wie ich heute bin, auch du hast mir nie etwas vorgemacht. Du hast mich krank gemacht, depressiv gemacht, mich oft zerstört und danach trotzdem wieder lieb gehabt. Du hast mich ausgenommen und oft allein gelassen, doch du hast mich so sein lassen, wie ich bin. Ich liebe deine Straßen, sitz allein am Hafen, schau den Schiffen nach, das macht alles einen Sinn. Du lässt mich ziehen, denn so macht das deine Seemannsfrau. Du bist mein Nordlicht, das immer auf mein Weg vertraut. Du weißt, ich komm zu dir zurück und ich geb ein aus. Du bist mein Hamburg, der Leuchtturm in meinem Lebenslauf.
Du bist die große Freiheit, die große Freiheit, die große Freiheit für mich. Deine Seemannsfrau, du bist mein Nordlicht, das immer auf mein Weg vertraut. Du weißt, ich komm zu dir zurück und ich geb ein aus. Du bist mein Hamburg, der Leuchtturm in meinem Lebenslauf.
Du bist die große Freiheit, die große Freiheit, die große Freiheit für mich.
Und die anderen mit Große Freiheit aus ihrem Album Missglückte Welt. Ihr hört Radio Micro Europa hier auf der Wüstewelle Tübingen. Das Thema der heutigen Sendung ist Nah und Fern. Geflüchtete kommen aus der Ferne und möchten eigentlich nur eins: ankommen. Doch das ist häufig gar nicht so einfach. Eine fremde Stadt, eine fremde Sprache und die Bürokratie machen es vielen Geflüchteten schwer, sich in ihrer neuen Heimat zurechtzufinden. Seit Januar 2017 gibt es in Hamburg deswegen die Refugee Kantine in Eimsbüttel. Die Gründer unterstützen die Ankommenden bei Behördengängen, üben mit ihnen Deutsch und helfen dabei, einen Job zu finden. Innerhalb eines dreiwöchigen Programms bekommen die Neuhamburger einen ersten Einblick in die Gastronomie. Über die gute Vernetzung mit Hamburger Restaurants und Hotels können die Geflüchteten anschließend oft in einem festen Job arbeiten oder bekommen eine Ausbildung vermittelt. Micro-Europa-Reporter Tobias Zuttmann hat sich die Refugee-Kantinen mal genauer angeschaut. Wir benötigen zunächst Ihren Antrag auf Einbürgerung.
Wird Ihnen nach § 3 des Asylgesetzes die Flüchtlingseigenschaft überhaupt anerkannt?
Leider können wir Ihren Universitätsabschluss nicht anerkennen. Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zur Erhaltung nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung.
Wurde Ihnen die Genehmigung zur Ausübung einer Beschäftigung erteilt?
Na, alles klar? Nein? Dann stellen Sie sich das mal auf einer fremden Sprache vor. Ganz allein, tausende Kilometer von Ihrer Familie entfernt. Die deutsche Bürokratie ist schon für Einheimische verwirrend, für Einwanderer kaum zu verstehen. In Hamburg hat jeder Dritte einen Migrationshintergrund. Jeder Sechste ist Ausländer. Die meisten stammen aus der Türkei, gefolgt von Polen und Afghanistan. Gerade für Geflüchtete ist es nicht einfach, einen Beruf in Hamburg zu finden. Die Refugee Canteen setzt sich dafür ein, junge Geflüchtete bei dem Einstieg ins Berufsleben zu helfen, mit einem Kurzpraktikum im Hotel- und Gaststättengewerbe. In einem ehemaligen Hofladen lernen Geflüchtete die Grundzüge des Kochens, Servierens und der Hotelwirtschaft. Durch Kooperation mit der Hamburger Gastroszene wird anschließend oft eine Arbeitsstelle vermittelt, erklärt Benjamin Jürgens, Gründer der Refugee Canteen.
Durch das Programm sind knapp 100 Leute gelaufen und knapp die Hälfte, 50-60% davon, kriegt im Anschluss immer eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz angeboten.
Die Idee, eine Anlaufstelle für Geflüchtete zu gründen, entstand vor 3 Jahren vor einer der größten Hamburger Flüchtlingsunterkünfte.
So richtig das Licht angegangen ist im August 2015, als wir vor den Messehallen saßen und festgestellt haben, hier kommen jetzt Menschen zu uns mit einem wahrscheinlich riesigen Potenzial, auch mit der Herausforderung, schnell in den Arbeitsmarkt irgendwie zu kommen. Und auf der anderen Seite haben wir eine hohe Fluktuation, eine extrem hohe Abbrecherquote. Das hat einfach in dem Moment irgendwie gepasst.
Der Berufsbildungsbericht 2017 zeigt, dass in der Hotel- und Gastronomie 40-50% der Auszubildenden ihre Ausbildung abbrechen. Für die Refugee Canteen ist es aber nicht das Wichtigste, professionelle Köche auszubilden.
Hier ist das Ziel, erstmal anzukommen. Hier ist das Ziel, sich erstmal mit dem Raum, mit den Gegenständen, mit dem Vokabular auseinanderzusetzen. Das heißt, die Dinge, die wir machen, haben immer sehr, sehr viel mit Freude, Spaß, ein bisschen laissez-faire zu sein und erstmal ankommen zu tun und nicht knallharte professionelle Gastronomie.
Natürlich ist auch die Sprache ein Problem in der Kochschule. Doch für Jürgens ist die Sprache nicht das größte Problem.
Ich glaube, unser System ist, wie für uns alle auch hier Lebenden, dass die Schwierigkeit, die Regeln, das Melden, die behördlichen Sachen, fängt mit einem Lebenslauf an, den man in ganz, ganz vielen Ländern einfach nicht braucht, weil man hinkommt und den Handschlag hat. Hier sind es dann einfach der Lebenslauf, da müssen zig Dokumente drin sein.
Die Crew der Refugee Canteen folgt dabei nie einem festen Lehrplan. Immer wird Rücksicht auf das Tempo der Teilnehmer genommen. Außerdem helfen die Mitarbeiter den Geflüchteten bei Behördengängen, Wohnungssuche und Co. Dabei gehen sie auch einen ungewöhnlichen Weg.
Was wir auch machen, ist diesen Ort verlassen. Das heißt, wir gehen bewusst mit unseren Teilnehmern in den Botanischen Garten, auf den Fischmarkt, gucken, wo kommen Dinge her. Wir gehen auch mal auf den Spielplatz und schaukeln, weil auch Schaukeln total wichtig für uns ist, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen und vielleicht auch so über andere Wege mit jemandem ins Gespräch mal zu kommen, als nur hier in der Uniform, die wir tragen, sondern einfach mal zu schauen, wo sind die Eckpunkte, woran wollen wir noch arbeiten.
Abusar Satari kommt aus Afghanistan und lebt seit 3 Jahren in Hamburg. Er hat die 3-wöchige Schule der Refugee Canteen durchlaufen. Für ihn ist der Hotel- und Gastronomiebereich völlig neu.
Nein, Afghanistan ist überhaupt, das habe ich nicht gemacht. Das hier in Deutschland, das erste Mal, das mache ich.
Der Afghane fühlt sich in Hamburg wohl und will auch länger hier bleiben.
In Hamburg eine schöne Stadt, ich mag meine Stadt auch. Ich will hier in Deutschland bleiben, natürlich.
Satari will nun eine Ausbildung als Hotelkaufmann starten. Durch die Refugee Canteen hat er ein Praktikum im Dorinth Hotel bekommen und hofft danach, dort seine Ausbildung starten zu können.
3 Wochen ist das erste Mal ein Praktikum, dann entscheiden wir meinen Chef, da kann man hier eine Ausbildung machen oder nicht.
Die Refugee Canteen ist offen für alle Geflüchteten, die Lust haben, einen Einblick in die Hotel- und Gastroszene zu bekommen. Anmelden kann man sich ganz einfach über ihre Webseite.
Tobias Zuttmann über die Refugee Canteen in Hamburg. Ihr hört Radio Mikro Europa hier auf der Wüstewelle Tübingen. Nicht nur in der Refugee Canteen können Menschen mit gemischten kulturellen Hintergründen in Hamburg gemeinsam kochen. Das Integrationsprojekt Über den Tellerrand bietet Einheimischen und Neuankömmlingen in Wandsbek und Altona die Gelegenheit, gemeinsam zu kochen, zu schnacken und neue Kulturen kennenzulernen. Unsere Reporterin Hanna Lesch besuchte neulich ein Kochevent und schaute den Teilnehmern und Teilnehmerinnen über die Schulter.
Heute für unser Team. Man muss ja einen Schilder machen.
Oh ja, sehr gerne. Den
Namen ist doch Wahnsinn.
Hanna.
Hanna. Soll ich selber schreiben?
Ja, bitte, ich mache das auch.
Okay, alles klar.
Ich schreibe meinen Namen mit Filzstift in Druckbuchstaben auf ein kleines Papierschild.
Hanna. Aber auf Arabisch sagen wir Hanna.
Okay.
Hanna. Aber ich glaube, dass wir... Okay.
Die 21-jährige Rama schreibt von rechts nach links meinen Namen auf Arabisch unter meine plötzlich eckig und klobig aussehenden Druckbuchstaben und übergibt mir dann meine Kochschürze für heute. Es ist ungefähr 12 Uhr mittags. Ich stehe mit rund 25 anderen in einer Schulküche in Altona. Ich wurde vorgewarnt. Appetit mitbringen, aber keinen Hunger. Denn jetzt wird erstmal gekocht.
Hauptaugenmerk ist halt nicht die Haute Cuisine, würde ich mal sagen. So. Wir wollen hier keine Sterneköche ausbilden, sondern wir wollen einfach Menschen zusammenbringen. Ich meine, man kennt das oft, man sitzt zum Beispiel in der U-Bahn zusammen und denkt, oh, die U-Bahn, sie ist so bunt hier, die ganze Welt sitzt eigentlich in der U-Bahn, aber keiner spricht miteinander. Und über dieses Medium hier, diese Küche und dieses Essen, weil alle Menschen essen eben, das verbindet dieses Thema.
Mandy Müller hat das Projekt Über den Tellerrand aus Berlin 2015 nach Hamburg gebracht. Seitdem treffen sich einmal im Monat alte und neue Nachbarn in Altona und Wandsbek, um gemeinsam zu kochen. Die 30-jährige, blonde, quirlige junge Frau leitet das Kochen mit einer großen Vorstellungsrunde ein.
Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle hier seid.
Heute sind Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus vielen Ecken der Welt da. Von Spanien, Frankreich und Süddeutschland über Weißrussland und Syrien. Genauso international sieht auch das Menü aus. Es gibt Tabouleh, ein Bulgursalat mit viel Petersilie aus der syrischen Küche. Gefüllte Aubergine, auch Maschi genannt. Dazu gibt es Kürbissuppe, gefüllte Teigtaschen und deutschen Apfelkuchen. Mandy hat das Menü vorher mit dem Kernteam sorgfältig geplant.
Das ist halt immer schön, wenn wir zum Beispiel ein bisschen syrische Küche, ein bisschen orientalisch, aber auch so unsere deutsche Herkunftsküche auch mit einbeziehen, um auch den Leuten zu zeigen, hey, guck mal, bei uns gibt es auch Apfelmus und Reibekuchen und Apfelkuchen und Kürbis, ist gerade Saison. Und das ist halt schön irgendwie, dass wir uns immer voneinander was lernen und nicht nur der eine zeigt dem anderen, wie es geht, sondern das Gemeinschaftliche.
Im Raum bilden sich kleine Arbeitsgrüppchen zu den einzelnen Gerichten und das Kochen beginnt. Das Menü heute ist komplett vegan. Das ist kein Zufall. Mandys Gruppe in Altona und Wandsbek kocht rein vegetarisch, meist ganz ohne tierische Produkte. Das Team finanziert das Projekt nur aus Spenden. Veganes Kochen spare daher einfach Kosten, erzählt mir Mandy. Und es sei umso schöner, dabei auch noch die Umwelt und Tierwelt zu schützen. Das Team, das heute den Bulgursalat Tabouleh zubereitet, beginnt bündelweise Petersilie zu waschen und zu schneiden. Angeleitet werden sie dabei von Neshan, einem 28-jährigen Kurden aus Syrien. Er ist seit fast 2 Jahren in Deutschland und hat von Über den Tellerrand 2016 über Facebook erfahren.
Und als ich hier gekommen bin und so viele Deutsche und Ausländer zusammen kochen und Spaß haben und lachen und so, das war vorher, habe ich nie erlebt, dann habe ich immer weitergemacht einfach mit.
Mittlerweile ist Neshan fester Teil des Teams und hat sich hierzulande gut eingelebt. Er beginnt bald eine Ausbildung. Er habe viele Freunde über das Projekt gefunden, erzählt er mir. Hamburg sei sein Zuhause geworden.
Eigentlich, was mir besonders gut gefällt hier in Deutschland, dass man seine Meinung, sein Glauben frei sagen kann. Das hatte ich als Kurde in Syrien überhaupt nicht. Ich durfte meine Sprache nicht sprechen, nicht lernen. Ich durfte überhaupt nicht sagen, dass ich Kurde bin.
Jetzt füllen Gerüche den Raum. Es riecht nach Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie und frischem Apfelkuchen. Während des Kochens wird kaum über Rezepte gesprochen. Die Teilnehmer diskutieren über die besten Kneipen in Hamburg, über Politik und Gesellschaft. Die Gespräche in der großen Küche übertönen das Blubbern der Töpfe und den Pürierstab, der den Kürbis zur Suppe verarbeitet. Immer wieder geht es in Gesprächen aber auch um Erinnerungen von früher, um Geschichten aus der Heimat. Auch Nele Eiken aus Bremen muss beim gemeinsamen Kochen an die Heimat denken.
Definitiv, weil bei uns zu Hause früher Kochen auch immer was ganz Wichtiges war und dass wir irgendwie am besten einmal am Tag irgendwie alle zusammen am Tisch sitzen und sonntags sowieso. Also sonntags musste man schon eine gute Ausrede haben, wenn man da mal irgendwie nicht dabei sein konnte. Von daher verbinde ich gutes Essen und ja, gemeinschaftliches Essen einfach auch mit Heimat und Familie.
Nele ist heute zum zweiten Mal dabei. Sie haben das Konzept und das gute Essen überzeugt. Und das ist jetzt nach rund 3,5 Stunden Kochen auch endlich fertig.
Könnt ihr auch, wenn ihr wollt, erst Vorsuppe und dann Maschi? Auf jeden Fall müsst ihr die Suppe auch probieren. Also jeder muss alles probieren.
Muss
alles probieren.
Auf einem langen Buffet sind alle Ergebnisse der letzten 3 Stunden aufgereiht. Jeder bekommt eine dampfende, gefüllte Aubergine, Maschi. Dazu gibt es Bulgursalat, Hummus, gefüllte Teigtaschen. Ein großer Topf mit Kürbissuppe steht am Ende des Tisches. Sie riecht nach Ingwer und Dill, eine Spezialzutat, inspiriert aus Weißrussland. Zum Nachtisch gibt es für jeden noch ein Stück Apfelkuchen mit Äpfeln aus dem alten Land.
Das sieht so schön aus.
Ja. Ja, dann guten Appetit. Guten Appetit.
Beim gemeinsamen Essen gehen die Gespräche weiter. Erst gegen 18.30 Uhr werden heute alle die Schule satt und glücklich verlassen. Nele will wiederkommen.
Ich glaube einfach, dass das ganz wichtig ist, sich auseinanderzusetzen mit den neuen Kulturen, die kommen und einfach so ein bisschen, natürlich hat man mal erstmal ein bisschen scheu und ist ein bisschen skeptisch vielleicht einfach dem Fremden gegenüber, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach auf die Leute zuzugehen und ja, sich damit auseinanderzusetzen, weil da merkt man eigentlich, dass das ja überhaupt absolut gar nichts Schlimmes ist, sondern eher eine Bereicherung ist für beide Seiten. und dass da auch was ganz Tolles, Neues, Gemeinschaftliches draußen stehen kann.
Radio Mikro Europa Reporterin Hanna Lesch über das Integrationsprojekt über den Tellerrand. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstewelle. Jetzt kommt erstmal etwas Musik. Paula Linke mit Freiheit.
Unter Meer ist die Sicht so weit und das Herz kämpft sich frei. Der Wind sprengt all die Ketten entzwei und die Welt hält so viel bereit. Sie beginnt vorn am Kai. Das Meer lässt dich träumen von der Freiheit. Gedanken schwebst du schon über den Wellen, mit dem Herzen bist du schon ganz weit fort. In deiner Brust schlägt es schneller, das Leben ist zu kurz für einen Ort. Licht die Anker, setzt die Segel nach Süden, egal wohin es dich treibt. Schick eine Karte von, wo du vor Anker liegst, denn das Leben ist das, was uns bleibt. Unter Meer ist die Sicht so weit und das Herz kämpft sich frei. Der Wind sprengt all die Ketten entzwei und die Welt hält so viel bereit. Sie beginnt vorn am Kai. Das Meer lässt dich träumen von der Freiheit. Lass dich treiben von der Liebe, von der Sehnsucht und vom Wind. Sie führen dich dorthin, wo du hingehörst. Sei mutig und frei wie ein Kind. Unter Meer ist die Sicht so weit und das Herz kämpft sich frei. Der Wind sprengt all die Ketten entzwei und die Welt hält so verdammt viel bereit. Sie beginnt vorn am Kai. Das Meer lässt dich träumen von der Freiheit, von der Freiheit, von der Freiheit.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Aufgewachsen zwischen Feldern und Wald, groß geworden gleich den Kälbern im Stall. Wohlbehütete Teile Welt überall, fern von Sex, Drogen, Knast und RTL 2. Hier geht's jeden Morgen in die Schule per Rad und einmal im Monat mit dem Zug in die Stadt. Für das Schnapskaufen steht der große Bruder parat. Hier, wo man noch T-Shirts aus Kuhleder hat. Ja, ich hab zwar ein Handy, aber niemals Empfang.
Das ist auch nicht so wichtig, nur deine Mutter ruft dich an.
Zwei Dosen mit ner Kordel zu den Nachbarn gespannt, denn meine besten Freunde wohnen direkt nebenan. Ich bin der Don dieses Dorfes, ich bin der Kaiser des Kaffs. Und ich muss hier nicht fort, denn ich hab es geschafft. Einen Stammplatz in der Kneipe, wo ich anschreiben kann. Mein Bäcker fragt wie immer, mein Friseur kennt meinen Namen. Und nichts auf der Welt fehlt mir zu meinem Glück.
Auf der Straße grüß ich Omas und sie grüßen zurück.
Du
Dance bis um vier
und tanz dann bis in die Puppen.
Mir reicht's zum Feierabendbier, nen ARD-Film zu gucken. Denn wenn der Hahn morgens kräht,
dann ist der Schlaf nicht von Dauer.
Mit beiden Händen voll zu tun,
schaffe, schaffe, Häusle baue.
Mein Kleidungsstil ist Retro, das steht außer Frage, weil ich seit Jahren die Klamotten der Geschwister auftrage. Ich hab zwar nur Schwestern, doch enge Hosen sind Trend. Die Marken sind egal, Hauptsache der Trecker ist von Fendt. Ich bin der Don dieses Dorfes, ich bin der Kaiser des Kaffs. Und ich muss hier nicht vor, denn ich hab es geschafft. Ein Stammplatz in der Kneipe, wo ich anschreiben kann. Mein Bäcker fragt wie immer, mein Friseur kennt meinen Namen. Und nichts auf der Welt fehlt mir zu meinem Glück. Ich hub nem Girl aus meinem Fan zu und sie rennt mich gleich weg. Jetzt renn doch nicht. Renn doch nicht, kleines Mädchen, renn doch nicht, ich hab Füße. Die Welt ist hier noch einfach,
der Horizont ist sehr klein.
Der Bus hält hier nur Sonntag,
aber niemals steigt wer ein.
Denn wir sind doch alle glücklich zwischen Gerste und Mais. Vorausgesetzt man ist katholisch, hetero und weiß. Ich bin der Don dieses Dorfes, ich bin der Kaiser des Kaffs. Und ich will hier nicht fort, denn ich hab's nicht gerafft. Ein Stammplatz in der Kneipe, wo ich anschreiben kann. Ein Bäcker, der was fragt, ein Friseur mit meinem Namen. Vielleicht fehlt mir die Welt zu meinem Glück. Doch wer soll's mir erzählen? Es kam keiner zurück.
Das Lumpenpack mit Don des Dorfes. Für die Arbeit oder das Studium auswandern? Das ist für viele Jugendliche, Erwachsene unvorstellbar. 250.000 Studierende haben diesen Schritt im vergangenen Wintersemester gewagt. Entweder, weil die Umstände in ihrem Heimatland sie dazu gezwungen haben, oder weil sie ein anderes Land kennenlernen wollten. Wie es ist, fernab der eigenen Familie und weit entfernt von der eigenen Kultur zu studieren, darüber hat Radio Mikro Europa Reporterin Shahrzad Rabari mit Studierenden der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg gesprochen.
José ist vor 9 Jahren zum Studieren nach Hamburg gekommen. Er ist 27 Jahre alt und arbeitet inzwischen bei der Hochschule für angewandte Wissenschaften am Berliner Tor. Seine kolumbianische Heimat ist ihm in Deutschland immer noch nah, denn er hat die Möglichkeit, mit vielen Kommilitonen aus Kolumbien in Kontakt zu bleiben. In Deutschland fühlt er sich nicht fremd.
Ich glaube, ich habe mich sehr gut in diesem Land integriert. Ich habe sehr viele deutsche Freunde vor allem und Freunde also von der ganzen Welt.
Der junge Kolumbianer vermisst seine Heimat sehr, denn die Mentalität der Deutschen und Kolumbianern ist seiner Meinung nach sehr unterschiedlich. Um seine Identität aus der Heimat beizubehalten, trifft er sich regelmäßig mit Freunden aus Lateinamerika.
Und so unterstützen wir uns vor allem gegenseitig, weil wir alle in der gleichen Situation sind. Wir sind von der Heimat hierher gekommen zum Studieren oder zum Arbeiten und versuchen wir dann gegenseitig uns zu unterstützen.
Ähnlich wie José kam auch Walla zum Studieren nach Deutschland. Sie ist 31 Jahre alt und musste aus Syrien flüchten. Um ihre syrische Identität beizubehalten, hört sie besonders auf ihren Magen.
Das geht bei mir besonders um Essen. Ich kann an die deutsche Essen nicht rangewöhnen. Und deshalb versuche ich immer so mein Essen zu kochen, nicht irgendwo zu essen.
Die Heimat ist Walla nicht fern, denn auch in Deutschland leben viele Araber, mit denen sie sich wohlfühlt. Von Syrien nach Afrika. Richard ist aus Ghana. Der 33-Jährige kann auch in Deutschland seine kulturellen Vorlieben aus der Heimat ausleben. Richard nutzt dafür eine Community, die aus seinen Landsleuten besteht. Zudem bietet er seine afrikanischen Sprachkenntnisse an.
Ja, ich bin sehr aktiv. Zum Beispiel, ich mag einen Chi-Kurs, einen ghanaischen Sprachkurs für Leute in Hamburg und Berlin.
Li Jun ist 31 und hat zum Studieren ihre Heimat China verlassen. In Deutschland fühlt sie sich nur manchmal fremd. Ihre Heimat, die Familie und Freunde vermisst sie besonders. Auch Li Jun ist in einer chinesischen Community aktiv.
Wir organisieren kulturelle Veranstaltungen für chinesisches Neujahrsfest und Drachenbohrfest und so weiter. Ja. Und es gibt Shows und Musik, Leckeres zu essen, was alles möglich ist.
Ihre chinesische Identität hat auch einen Einfluss auf ihr Leben in Deutschland.
Wie ich bin, wie ich mit anderen Leuten umgehe, wir sind höflich und manchmal vermeiden wir Konflikte, aber hier in Deutschland sagen wir deutlich, was wir wollen. Ja, das spielt schon eine große Rolle.
Ihre Heimat ist ihr nicht so fern, aber die Entfernung von ihrer Familie hat sie verändert. Sie kann sich vorstellen, mit dem deutschen Einfluss, den sie über die Jahre in Deutschland vermittelt bekommen hat, in China zu leben. Ausländische Studentinnen und Studenten erzählen vor allem, wie hilfreich es ist, sich gegenseitig zu unterstützen und ein Miteinander zu bilden. Die Heimat ist dabei näher, als man denkt.
Shahrazad Rabari über ausländische Studierende. Das Gewohnte vermissen und sich danach sehen. Darum geht es auch in dem nächsten Lied. Der Interpret heißt Mokhtabat. Er stammt aus dem Iran. Und er singt in seinem Lied Tamanaye Versal darüber, dass uns manchmal Bekanntes fremd vorkommt und wir Sehnsucht haben nach dem, was vergangen ist. Jetzt im Radio Mikro Europa, hier auf der Wüstewelle. Der iranische Sänger Mokhtabat mit Tamanaye Versal. Die einen müssen für ihr Studium ins Ausland, die anderen wollen es. Seit 1987 ermöglicht das Förderprogramm Erasmus, deutschen Studierenden einen Teil ihres Studiums an einer Uni im Ausland zu verbringen. Für die meisten bedeutet das wilde Partys, neue Freunde und fremde Städte. Kommen die Studierenden wieder zurück nach Deutschland, fallen sie häufig in ein Loch. Post-Erasmus-Syndrom nennt sich dieses Phänomen. Auch Radio Mikro Europa-Reporterin Toja Urbach kennt das und ist der Frage nachgegangen, wieso es so vielen Studierenden so schwer fällt, wieder zu Hause anzukommen.
Auslandssemester, das Highlight eines jeden Studiums. Jedes Jahr verschlägt es tausende deutsche Studierende für ein oder zwei Semester ins Ausland, meistens mit Erasmus, dem Förderprogramm der Europäischen Union. Für die meisten Studierenden geht es nach Spanien, Frankreich, Großbritannien oder Schweden. Dabei ist das Studieren in dieser Zeit wohl zweitrangig. Im Auslandssemester geht es ums Reisen, internationale Kontakte knüpfen, neue Sprachen lernen, selbstständig werden und meistens auch ums Feiern. Was aber passiert danach? Wie geht es Studierenden, wenn sie wieder zurück in ihrem Alltag in Deutschland sind? Diese Fragen rund um das sogenannte Post-Erasmus-Syndrom möchte ich heute mit euch besprechen. Dabei handelt es sich um keine wirkliche Krankheit. Der Begriff beschreibt lediglich, wie sich Studierende nach ihrem Erasmus-Semester fühlen und verhalten. Jana Tritsch studiert digitale Kommunikation. Sie war während ihres Bachelors für 9 Monate in Uppsala in Schweden. Am Ende wollte sie eigentlich gar nicht zurück. Ich habe Jana gefragt, wie es dann zu Hause für sie war.
Zuerst war ich total euphorisch und dachte, ich komme zurück als komplett neuer Mensch und wollte das auch jedem zeigen, habe mich gefreut. Das hat aber nicht so lange angehalten, muss ich sagen.
Was hast du am meisten vermisst, als du wieder zurück warst?
Meine Freunde, die schwedische Sprache und wahrscheinlich auch einfach die Person, die ich im Ausland war.
Kannst du anderen Studierenden einen Tipp geben, um über das sogenannte Post-Erasmus-Syndrom hinwegzukommen?
Also, dass man einfach mehr unternimmt, offener ist, für neue Orte, neue Leute, einfach mehr Veranstaltungen besucht und sowas, weil zu Hause fällt man schnell in Trott und im Erasmus ist man irgendwie offener für Neues.
Schaut man auf Instagram nach dem Hashtag Post-Erasmus-Syndrom, findet man unzählige Fotos von Freundesgruppen, Stränden, Sonnenuntergängen und Partys. Es geht vielen Studierenden so wie Jana. Schauen wir noch einmal auf das Förderprogramm Erasmus. Das gibt es bereits seit 1987. Aktuell nennt sich das Programm Erasmus Plus. Es ermöglicht und erleichtert Studierenden, durch Hochschulkooperation und finanzielle Unterstützung im Rahmen ihres Studiums ins Ausland zu reisen. Wer mit Erasmus an eine Uni oder Hochschule im Ausland geht, muss dort keine Studiengebühren zahlen und erhält monatlich zwischen 262 und 386 Euro. Das geht im Bachelor und im Master oder auch in Bachelor und Master. Jedoch kann man höchstens 12 Monate lang mit Erasmus unterwegs sein. Diese Begrenzung macht die Zeit dort so rar und einmalig. Viele Studierende würden gern länger bleiben, aber dürfen es nicht. Marina Less arbeitet im International Office der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Sie betreut und berät Studierende, die von Hamburg aus mit Erasmus ins Ausland gehen. An der HAW Hamburg wechseln pro akademisches Jahr ca. 170 Studierende an eine internationale Uni, davon ca. 40 für Praktika. Frau Less, was denken Sie ist der Grund für das Post-Erasmus-Syndrom?
Die Erfahrung, ins Ausland zu gehen, ist halt einmalig und natürlich gehen Sie aus dem Alltäglichen raus, irgendwie aus dem Vertrauten und alles, was Sie, glaube ich, woanders erfahren, ist halt besonders und weil alle wissen, es ist eine begrenzte Zeit, in der Regel 3 bis 5 Monate, leben, glaube ich, auch alle intensiver als sonst und dadurch fällt es dann natürlich auch schwerer, wieder zurückzukehren und irgendwie ist es ja nicht nur Studium oder Arbeit, sondern in der Regel wird ja dann auch ein bisschen mehr gereist, man lernt viele neue internationale Leute kennen und es ist schon immer so ein bestimmtes Flair und das fällt natürlich erstmal wieder weg, wenn man zurückkommt und in das alte vermeintlich langweiligere Leben kommt und ich glaube, diese beiden verschiedenen Intensitäten des Lebens, würde ich jetzt mal sagen, ja, ich glaube, das macht es schwer für die Rückkehrer.
Wie unterstützt die Hochschule Studierende nach dem Auslandssemester?
Studierende haben die Möglichkeit, da weisen wir auch hin und laden sie dazu ein, selbst Buddy zu werden für die internationalen Studierenden und die sogenannten Incomings, die eben zu uns für ein Erasmus-Semester kommen. Was, glaube ich, für jeden, der selbst im Ausland war, eine tolle Erfahrung ist, dann eben hier die Studierenden, die aus dem Ausland kommen, zu begleiten und auch die Erfahrungen, die sie eben gemacht haben, zu teilen.
Die eigene Stadt sei nicht cool, das Freizeitangebot begrenzt, die Freunde nicht so spontan oder gar langweilig. Diese und andere Gedanken gehen vielen Studierenden nach dem Auslandssemester durch den Kopf. Marina Less sagt, es sei entscheidend, sich auszutauschen und seine Erfahrungen zu teilen. Aber wie kommt das bei anderen Studierenden an, die nicht mit Erasmus unterwegs waren? Hanna Lesch hat ihren Bachelor in Wissenschaftsjournalismus in Darmstadt absolviert. Im Ausland war sie nicht, viele ihrer Freundinnen schon. Hanna, kannst du das Post-Erasmus-Syndrom nachvollziehen?
Ich habe mich für all meine Freunde riesig gefreut, dass sie eine gute Zeit im Ausland hatten, aber als sie dann irgendwann nicht mehr aufhören konnten, drüber zu reden, war ich richtig genervt.
Eine eindeutige Lösung für dieses mehr oder minder große Problem gibt es wohl nicht. Doch der große Anklang des Erasmus-Programms zeigt, ein Auslandssemester lohnt sich. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, ins Ausland zu gehen, nutzt diese. Aber bitte verschont eure Freunde zu Hause mit zu viel Nostalgie und Gejammer hinterher.
Ein Beitrag von Toja Urbach über das Post-Erasmus-Syndrom. Abschied vom alten Leben nehmen, neue Wege gehen und das Gewohnte hinter sich lassen. Darum geht es auch in dem nächsten Lied. Jetzt kommt Au revoir von Mark Foster. Ihr hört Radio Mikro Europa hier auf der Wüstewelle.
In diesem Haus, wo ich wohne, hier ist alles so gewohnt, so zum Kotzen vertraut. Mann, jeder Tag ist so gleich, ich zieh Runden durch meinen Teich. Ich will nur noch hier raus. Ich brauch mehr Platz und frischen Wind. Ich muss schnell woanders hin, sonst wachs ich hier fest. Ich mach nen Kopfsprung durch die Tür. Ich lass alles hinter mir. Hab was Großes im Visier. Ich komm nie zurück zu mir. Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Vergesst, wer ich war, vergesst meinen Namen. Es wird nie mehr sein, wie es war. Ich bin weg, oh, oh.
Mark Foster mit Au revoir. Jetzt kommt ein absoluter Stargast hier im Radio Mikro Europa auf der Wüstewelle. Bereits seit 46 Jahren ist er 7 Tage die Woche im Fernsehen zu sehen. Jedes Kind kennt ihn. Natürlich kann es da nur um einen gehen. Elmo. Björn Rover hat Elmo getroffen und mit ihm darüber gesprochen, wie die Sesamstraße nach Deutschland kam.
Ich soll mit euch über nah und weit weg reden. Also, wenn ich ganz dicht rankomme, bin ich nah. So, das ist nah. Jetzt kommt weit weg. Also, wenn ich ganz weit nach hinten laufe, bin ich weit weg. Verstanden?
Bevor ich überhaupt über nah und fern nachdenken konnte, musste mir erst einmal jemand diese Begriffe erklären. Und das war Grobi aus der Sesamstraße. Im Kindergarten wäre der Medienkonsum klar geregelt. Im Kassettenrekorder Benjamin Blümchen, im TV die Sesamstraße. Das war's. Aber wie kam die Kindersendung überhaupt nach Deutschland? Diese Frage will ich heute zusammen mit einem berühmten Gast beantworten. Ich bin Björn.
Und ich bin Elmo.
In bester Sesamstraßenmanier erklären wir euch gemeinsam das Wort des Tages.
Ich bin total aufgeregt. Ich freue mich schon seit einer Woche darauf, dieses Wort zu erklären.
Schön, Elmo. Dieses Wort ist ja auch für dich besonders wichtig.
Das stimmt. Und das Wort des Tages heißt...
Sesamstraße. Genau. Heute erklären wir, wie die Sesamstraße und du, Elmo, so berühmt wurden.
Ja, genau.
Ihre Premiere feierte die Sesame Street 1969 in den USA. Es war die erste tägliche Kinderserie und schlug direkt ein. Eine ganze Generation amerikanischer Kinder verliebte sich in Kermit, Krümelmonster und Co. Es brauchte nicht lang, bis auch die deutschen Fernsehmacher das erste Mal von der Serie hörten. Nach einem Wettbieten um die Rechte begann der NDR 1972 mit den Dreharbeiten der ersten eigenen Folgen. Ein Jahr später lief die Sesamstraße fast deutschlandweit im Fernsehen, außer in Bayern.
Hä?
Der Bayerische Rundfunk fand, dass die Serie nicht für Kinder geeignet war.
Was? Aber ich bin doch total lieb.
Du warst ja auch nicht das Problem, Elmo. Der BR fand die Serie einfach nicht deutsch genug. Die Straßenbilder, die Art zu unterrichten, das passte einfach nicht nach Bayern. Den Kindern war das aber ziemlich egal. Auch hierzulande wurde die Sesamstraße unglaublich beliebt. Und je beliebter die Serie, desto mehr eigene Clips wurden in Deutschland gedreht. 1978 war es dann soweit. Die ersten deutschen Puppen zogen in die Sesamstraße.
Ach so, zum Beispiel?
Samson, Tiffy und Fienchen gab es nur in der deutschen Sesamstraße. Und später dann Herrn von Bödefeld. Die freche Figur wurde sogar als einzige wirklich hierzulande gebaut. Eine absolute Ausnahme. Eigentlich werden alle Bewohner der Sesamstraße nämlich bei der Hansen Company in New York gefertigt, gepflegt und dann nach Deutschland geschickt.
Das ist doch leichtsinnig. Da kann so viel passieren.
Na, die haben sich da schon sehr viel Mühe gegeben, dass ihr heil hierher kommt. Ihr wart schließlich mittlerweile richtige Stars. Bis in die 90er Jahre wurdet ihr immer berühmter und berühmter. Der absolute Superstar, damals wie heute, du, Elmo.
Das glaubt mir zu Hause keiner, wenn ich das rumerzähle.
Doch, doch. In den USA erschien 1996 der Tickle Me Elmo und ist bis heute eines der sagenumwobensten Spielzeuge. Eltern haben sich im Weihnachtsgeschäft regelrecht um dich geprügelt.
Oh nein, das ist ja entsetzlich.
Ja, irgendwie schon so ein bisschen. Aber du warst halt so wahnsinnig beliebt. Zumindest in Amerika.